willkommen bei unserem neuen Podcast-Projekt. Einem Podcast, der einen Kompass geben soll für ein gesundes und balanciertes Leben. So ist zumindest unser Impuls, unser Interesse. In einer Welt voller Hektik und einer wahnsinnigen Informationsflut und widersprüchlichen Gesundheitstipps verlieren wir oft das Wesentliche aus den Augen. Und das Wesentliche, so glauben wir, ist unser persönliches Wohlbefinden. Und dieser Podcast soll hier genau ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und mit Mythen und Missverständnissen aufräumen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich in erster Linie Helmut. Herzlich willkommen, Helmut. Ja. Ich bin Andreas und hinter der Kamera, hinter dem Licht und hinter dem Ton ist unser Dennis. Helmut, wir sind hier in Koblenz im Wohngut und nehmen unsere erste Folge von diesem neuen Podcast-Projekt auf. Mhm. Damit unsere Zuhörer und Zuschauer mal wissen, mit wem sie es überhaupt zu tun haben, also mit der Hauptperson, die bist du, würde ich dich bitten, einfach uns kurz ins Bild zu setzen, wer du bist. Mhm.
Ja, ich bin Dr. Helmut Kittler, bin Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin seit mittlerweile 16 Jahren selbstständig in eigener Praxis in Koblenz tätig und ja, habe 6 Mitarbeiter, einen angestellten Arzt, der mich unterstützt und ja, komme eigentlich aus dem Krankenhaus. Habe ursprünglich mal gestartet mit Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, habe verschiedene Kliniken, Ausbildungsstätten durchlaufen im In- und Ausland, war auch in Kanada einige Monate tätig in der Herzchirurgie, habe dann ja, die Innere durchlaufen mit Lungenheilkunde, Kardiologie und auch im Bereich Orthopädie, Handchirurgie, ambulante Versorgung und bin dann am Ende aus dem Krankenhaus raus, doch für mich passender näher am Patienten dran, in Eigenverantwortung in die Praxis, habe dann eine Praxis übernommen, klassische Hausarztpraxis, ja, oder wie man im angelsächsischen Raum halt auch sagt, ja, Family Practitioner, also ganze Familie, jung, alt, Mann, Frau. Ja, und fühle mich da sehr wohl, weil das ist doch eine sehr ganzheitliche Betrachtungsweise der Medizin mit sich bringt und damit verbunden eigentlich unendlich viele Möglichkeiten, diagnostisch und therapeutisch, den Leuten zu helfen. Deswegen haben wir das ja mal irgendwann angefangen. Genau, und das Ziel jetzt, warum wir hier sitzen im Podcast, ist natürlich, einerseits so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, wie du gesagt hast, weil doch sehr, sehr viel Mythen und Dinge im Internet kursieren, die man so sicherlich mal klarstellen sollte. Und ich denke, dass ich mittlerweile nach vielen Jahrzehnten Berufserfahrung doch einiges weitergeben kann und mir das auch eine Herzensangelegenheit ist, das zu tun, damit der ein oder andere da draußen ja, vielleicht sich wiederfindet oder ja, vielleicht auch einen Weg für sich findet, anders mit gesundheitlichen Themen umzugehen. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir hier zusammengekommen sind und genau, wir werden das entwickeln und gucken, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt und freue mich auch sehr.
Ja, es wird mit Sicherheit eine interessante Reise werden. Wir haben zwar einen groben Plan, aber wir wissen nicht ganz genau, wo es hingeht. Und genau. Von daher bleibt das oder wird es ein sehr spannendes Projekt werden. Du hast eben schon deine Tätigkeit als Hausarzt aufgezeigt. Vielleicht mal so mit dem ersten Mythos so aufzuräumen. Im Volksmund heißt es immer, der Hausarzt hat von allem, aber nichts Ahnung. Mhm. Ja, also von allem so ein bisschen. Und wenn man dich als Praktiker kennenlernt, ist das absolut das Gegenteil. Das erst schon mal vorneweg, ne? Aber ja. Wo siehst du so die klassischen Aufgaben eines Hausarztes? Was muss der können? Was darf der tun und so weiter?
Ich habe das auch gedacht zu Beginn, wie das viele Ärzte im Krankenhaus auch tun. Du hast im Krankenhaus, wenn du als Assistenzarzt arbeitest, hast du immer ein Riesenteam hinter dir. Du hast einen Oberarzt, einen Chefarzt, du hast die Krankenschwestern, die teilweise viel mehr Erfahrung haben als du selber. Das heißt, du bist da schon sehr behütet und bist aber auch teilweise in so einem Elfenbeinturm drin, gerade auch an den Unikliniken. Und das führt halt dazu, dass du als junger Arzt oft sehr arrogant oder aufgrund deines Wissens, was du vermeintlich hast, bei fehlender Erfahrung denkst du, okay, ich weiß alles und kann alles. Und im Laufe der Zeit merkst du dann schon, dass der Teufel ein Eichhörnchen ist und wirst dann doch demütig gegenüber bestimmten Krankheitsbildern und je länger man in der Medizin drin ist, desto mehr kommt man dazu, sich eben nicht mehr selbst zu überschätzen, sondern auch wirklich zu jeder Zeit, egal wie lange man schon dabei ist, auch genau auf die Dinge zu schauen, um halt eben Fehler zu vermeiden, die jedem passieren, auch uns. Natürlich, jeder macht Fehler und da tun sich die Ärzte schwer damit, das zuzugeben. Wir haben generell ja auch eine Kultur, dass eine Fehlerkultur, dass darüber nicht offen geredet wird. Das habe ich im angelsächsischen Raum erlebt, dass Konferenzen stattfinden, wo Fehler besprochen werden, damit alle daraus lernen. Das ist hier in Deutschland schwierig. Man versucht das eher unter den Teppich zu kehren. Langsam wandelt sich das, aber zu meiner Zeit war das noch so. Ja, auf jeden Fall, ein guter Hausarzt ist mehr als die Summe der Einzelteile, also des Wissens, dessen, was er kann, manuell. Es hat auch viel mit Erfahrung und Intuition zu tun. Und manchmal hat man ein Bauchgefühl und man sollte dem auch nachgehen. Ne? Also es ist nicht immer so, dass es alles nur wissenschaftlich begründet ist und dass alles, sagen wir mal, von vornherein schon klar ist, sondern manchmal hat man einfach auch ein Bauchgefühl. Man kennt den Patienten. Ich erinnere mich an einen Fall, wo ein langjähriger Patient vor mir saß und leicht verlangsamt war und irgendwie hatte ich den Eindruck, irgendwas stimmt hier nicht. Und bin meinem Bauchgefühl gefolgt, habe ihn dann zum CT geschickt vom Kopf und es ergab sich dann tatsächlich ein Befund, also eine späte Blutung, die bei älteren Leuten auftritt, also ein subdurales Hämatom. Ja, und das hat ihn am Ende dann glücklicherweise das Leben gerettet. Und diese Ereignisse, die machen einen schon dann immer wieder demütig und auch klar, okay, man muss halt wirklich zu jeder Zeit aufmerksam sein, man muss dem Patienten zuhören, man muss hingucken, fühlen, riechen, alles, was halt entscheidend ist, was die Ärzte früher gemacht haben, als es die ganze Technik noch nicht gab. Ne? Also wir sind ja immer so technikgläubig, dass man sagt, ja, unsere Technik, CT, MRT, Röntgen, alles, die ganze Chemie, die dahinter steckt. Aber die Leute früher haben anders agiert, die hatten die Möglichkeiten nicht, es waren aber schon viele gute Praktika dabei und viele Diagnostiker. Und das versuche ich mir so ein bisschen zu bewahren. Deswegen, um nochmal den Bogen zu schließen, auf deine Frage zurückzukommen. Ein guter Hausarzt weiß mehr als die Summe der Einzelteile, bringt die Einzelteile zusammen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Dinge in kleine Fragmente zu spalten und für jede Kleinigkeit eine Spezialdisziplin zu erfinden, dass das nicht die Lösung ist. Weil du brauchst jemanden, der das zusammenbringt, du brauchst jemanden, der Dinge bewertet und
also der Hausarzt letztendlich als Koordinator auch, ne? Also der die Weichen stellt. Ne?
Natürlich. Und du stehst neben dem Patienten auf Augenhöhe idealerweise und führst ihn durch diesen Dschungel von Diagnostik und Möglichkeiten, die sich ja auch heute ergeben darüber, dass ChatGPT und Google einem die Möglichkeit gibt, für jedes Symptom mindestens 20 Diagnosen rausgespuckt zu bekommen. Das heißt, ein Kopfschmerz kann natürlich auch mal ein Tumor sein, aber häufig ist es häufig, selten ist es selten. Wenn man hier einen schönen Koblenzen Hufgeklapper hört, ist es meist ein Pferd und kein Zebra. Ne? Also da gehöre ich natürlich auch dann, ist meine Aufgabe auch, den Patienten dann eben auch Sicherheit zu geben und ihn da auf den richtigen Weg zu bringen.
Wo du gerade ChatGPT und Google erwähnst, wie erlebst du das von Patientenseite aus? Patienten sind wahrscheinlich wesentlich besser informiert, ob jetzt über ChatGPT oder Google oder über sonstige Möglichkeiten, kommen ja schon als Halbwissende wahrscheinlich schon in die Praxis. Und die sagen dann, Herr Doktor, mit meinen Symptomen könnte ich doch das und das und das und das und das haben. Hm. Erlebst du das häufiger?
Ja. Also in der Tat, es gibt Leute, die haben schon einen kompletten Fahrplan in der Hand bezüglich Diagnostik, Laborwerten, Untersuchungen. Das ist dann immer für mich herausfordernd, dass man da den richtigen Weg findet, das richtige Maß findet. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass auch die Ressourcen am Ende des Tages begrenzt sind im Sinne von Wirtschaftlichkeit, der wir ja formal als Hausarzt unterworfen sind. Die Kunst ist natürlich immer, mit möglichst wenig Aufwand dem Patienten zu helfen, diagnostisch, therapeutisch ohne halt immer gleich einen Riesenfass aufzumachen. Natürlich muss man Patienten, die beunruhigt sind, beruhigen, muss halt schauen, dass man auch eine gewisse Sicherheit mit auf den Weg gibt. Dennoch nehme ich diese Dinge ernst und nehme das auch als Gesprächsgrundlage und versuche das dann eben auch gemeinsam mit dem Patienten auf den richtigen Weg zu bringen.
Hm. Welche Veränderungen siehst du noch so, was das Patientengut angeht? Werden die Patienten fordernder? Also wir haben gesagt, sie werden wissender, ja, oder vermeintlich wissender, mit dem Fahrplan in der Hand. Merkst du irgendwie, oder vielleicht ein bisschen dünnhäutiger, wenn die Therapien nicht direkt so anschlagen? Also siehst du da irgendwelche Entwicklungen in den letzten 3, 4, 5 Jahren?
Ja, die Erwartungshaltung ist schon sehr hoch und die Möglichkeiten, sich zu informieren, andere Ärzte zu konsultieren, im bekannten Freundeskreis die Dinge zu thematisieren, die hat natürlich schon zugenommen. Und es ist auch so latent bei dem einen oder anderen auch so eine Tendenz da, nicht alles anzunehmen oder zu glauben, was einem gesagt wird, was im Grunde ja nicht schlecht ist, also kritisch mit Aussagen umzugehen. Schon manches Mal wird das Ganze auch sehr auf die Spitze getrieben. Ich denke, der gesunde Mittelweg ist da wichtig und man muss viel sprechen in Medizin. Das, was am schlechtesten vergütet wird, da klingt schon mal ein kleiner Kritikpunkt raus, dass natürlich diejenigen, die Diagnostik machen, deutlich mehr verdienen als die mit den an der Basis mit den Patienten sprechen, wobei meines Erachtens nach, gerade wenn wir jetzt auch von den Kosten ausgehen, sprechende Medizin wichtiger werden wird, sollte wichtiger sein. Und ich hoffe, dass es auch irgendwo sich niederspiegelt, dass nicht nur großartige Diagnostik, moderne Diagnostik und teure Medikamente die Lösung sein kann. Denn man darf nicht vergessen, in Deutschland werden die Leute nicht älter als in anderen Ländern, sind nicht gesünder. Und trotzdem haben wir eine unglaublich hohe Quote an Arztbesuchen im hohen zweistelligen Bereich. Und wir haben viele Krankenhäuser, wir haben viele Gesundheitszentren, aber der Zugang wird zunehmend schwerer. Also als Kassenpatient zum Facharzt zu kommen, wird sehr, sehr schwierig. Und gerade auch in den letzten Jahren seit Corona hat da nochmal ein großer Wandel stattgefunden, sich das Ganze nochmal ein bisschen verschärft hat. Ne?
Also wo die Zugangswege erschwert werden.
Ja, die Zugangswege werden erschwert. Es ist eine große Unsicherheit da, teilweise bei den Patienten. Umso wichtiger ist es, gute Basisversorgung, hausärztliche Versorgung zu haben, auf Augenhöhe, jemand, der erreichbar ist, der verfügbar ist und mit dem man halt wirklich auch die Sorgen teilen kann. Deswegen, ja, man sagt immer so neudeutsch, die Funktion des Gatekeepers, also ja, das wurde oft diskutiert, dass der Hausarzt den Zugang zur fachärztlichen Versorgung regeln sollte. Ich persönlich halte das für sehr wichtig und auch sinnvoll und auch kosteneffizient. Aber es gibt natürlich Strömungen, die das Ganze nicht möchten, und politisch scheint es nicht gewollt zu sein, sonst wäre es schon umgesetzt. Aber das wäre ein probates Mittel, um unser Gesundheitssystem so ein bisschen zu entlasten.
Der Hausarzt als Motivator. Also vieles kann man mit Tabletten regeln, vieles kann man mit Zuhören regeln oder mit einer weiteren Diagnostik. Wenn ich mich an Mediziner aus vielleicht vor 200 Jahren, 300 Jahren, wenn man darüber liest, dann kommt immer das Thema Eigenvorsorge beim Patienten, wird ganz groß geschrieben. Inwiefern bist du Motivator und sagst, hey, Thema Lebensführung, Thema Ernährung, Thema vorbeugende Maßnahmen, was für einen Stellenwert hat das bei dir?
Gut, es kommt immer darauf an, wen man vor sich hat. Ich muss ja denjenigen da abholen, wo er gerade steht. Und es gibt natürlich durchaus den Patienten, der einfach nur die Pille möchte und nicht bereit ist, über die Ursachen der Erkrankung zu sprechen, beziehungsweise auch schon gar nicht über die Eigenverantwortung nachzudenken. Es ist halt so eine Denkweise, die wir halt auch politisch oft sehen, dass gesagt wird, wir kümmern uns um alles, du brauchst dich um nichts zu kümmern. Ich halte das für den falschen Weg, sowohl in anderen Bereichen als auch speziell in der Medizin, denn wir wissen heute natürlich, dass 30-40% der sogenannten Zivilisationskrankheiten, das Wort an sich ist schon pervers, weil eigentlich sollte eine Zivilisationskrankheit gar nicht entstehen, weil eine hochentwickelte, technisierte Zivilisation sollte ja eigentlich bestimmte Krankheiten eben nicht mehr haben. Aber es haben sich tatsächlich neue Krankheiten entwickelt durch sitzende Lebensweise, von jungen Jahren an schon Bewegungsmangel, falsche Ernährung, Übergewicht. So sehen wir halt zunehmend Haltungsschäden, wir sehen stoffwechselbedingte Krankheiten wie Diabetes, da kommt eine Riesenwelle auf uns zu. Die Tumorerkrankungen nehmen ebenfalls zu. Wir haben Fehl- und Mangelernährung, paradoxerweise, obwohl genug Nahrungsmittel eigentlich zur Verfügung stehen. Aber die Leute ernähren sich falsch, zunehmend zucker- und fettreich, sodass man davon ausgehen muss, dass, wenn sich nicht gravierend was ändert, und da sind wir bei deiner Ausgangsfrage, Änderung der Lebensweise, Aufklärung, auch schon in frühen Jahren, dann muss man sich die Frage stellen, warum gibt es in den Kindergärten und Schulen keinen speziellen Unterricht zum Thema Gesundheit, Ernährung, Lebensweise, weil viele Kinder das leider nicht von zu Hause aus mitbekommen, und ich erlebe immer wieder, dass Eltern bei mir in der Sprechstunde sitzen und sagen, mein Kind isst nur das, was ihm schmeckt, und das können im Zweifelsfall oder im Einzelfall halt eben die Pommes, die Nudeln oder die Pizza sein.
Das, was fettig ist und wo Geschmacksträger drin sind, oder die Dinge, die viel Zucker enthalten. Das ist ja logisch, dass das schmeckt.
Ne? Ja, gerade Weißmehl, Katastrophe, Kuhmilch, Produkte, ja, also ein Nahrungsmittel, was eigentlich zur Aufzucht von Kälbern gedacht ist. Es gibt keine andere Spezies, die Milch von fremden Arten zu sich nimmt, die ja wirklich dazu dient, Kälber großzuziehen bei der Kuhmilch. Viele Probleme entstehen dadurch, viele dadurch werden verstärkt, also Neurodermitis oder andere Dinge, Allergien, Unverträglichkeiten. Wir sehen ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass diese Produkte, Milchalternativen, glutenfreie Produkte, dass diese Bio-Supermärkte aus dem Boden schießen, wo diese Produkte verfügbar sind. Die Frage ist, warum haben wir alle diese Unverträglichkeiten, Nahrungsmittelallergien, Hauterkrankungen, woher rührt das alles? Ne? Also ich denke, meine persönliche Meinung, das hat sehr, sehr viel mit der Ernährung und der Lebensweise zu tun. Und wenn man sich mal anschaut im Supermarkt ein sogenanntes Lebensmittel, was eine riesen Zutatenliste enthält, ist für mich kein Lebensmittel mehr. Das ist einfach ein Produkt, ja, ein Kunstprodukt. Und meines Erachtens nach haben sich die Leute vor 100 Jahren doch gesünder ernährt, weil sie einfach regional und saisonal gekocht haben. Und
zumindest die es konnten.
Genau, finanziell. Die konnten. Ja, ja. Und selbst die einfache Bevölkerung hat immerhin noch die Möglichkeit gehabt, unbehandelte Lebensmittel zu essen, was heute sehr, sehr schwierig ist.
Ja, am Ende jeder Episode möchten wir Kittlers Big Four raushauen. Und zwar geht es um 4 Statements, 4 Fragen, so Kernbotschaften. Helmut, Kernbotschaft Nummer 1 dieser Episode. Mit der Bitte, in einem Satz uns eine Rückmeldung zu geben. Woran siehst du die Hauptschwierigkeit eines Hausarztes, allgemeinen Mediziners, alles unter einen Hut zu bringen? Thema, ihr seid ein Unternehmen, du führst ein Unternehmen, verändertes Patientengut und. Also die ganzen Widrigkeiten. Was ist so dein Thema, wo du sagst, da musst du präsent sein, da musst du gut aufgestellt sein?
Also auf jeden Fall muss ich fokussiert sein. Ich muss die gutes Zeitmanagement haben, gute Organisation in der Praxis. Muss natürlich auch die Mitarbeiter regelmäßig auf neuesten Stand bringen, schulen. Und technisch müssen wir natürlich mittlerweile auch gut ausgestattet sein, um die zunehmende Zahl, die wachsende Zahl an Patienten behandeln zu können, beziehungsweise eben möglichst vielen Menschen auch den Zugang zu unserer Art der Medizin zu gewährleisten. Und da sehe ich mich in der Verantwortung, sozusagen von der Adlerperspektive aus, das Ganze organisatorisch und strukturell so zu gestalten, dass es reibungslos funktioniert.
Mhm. Frage zum Team, zu deinem Team. Du hast am Anfang der Episode schon gesagt, wer alles so dazugehört, ohne sie namentlich zu nennen. Was schätzt du an deinem Team? Worum liebst du es, da jeden Morgen von Montag bis Freitag oder vielleicht auch mal am Wochenende in die Praxis zu fahren, ohne jetzt mal Patienten ausgelassen? Aber was ist das Coole an deinem Team?
Meines Erachtens nach ist das Wort Team. Das ist die oberste Priorität. Es hat die oberste Priorität. Jeder von uns ist sehr individuell und wir haben also eine bunte Mischung, sowohl was jetzt die Herkunft anbelangt, als auch das Alter unserer Teammitglieder. Jeder hat unterschiedliche Erfahrungen gemacht im In- und Ausland und trotzdem funktionieren wir gemeinsam sehr gut. Also jeder ist bereit, für das Ganze eben auch ein Stück weit sein Ego zurückzunehmen, was extrem wichtig ist. Das ist wie beim Teamsport, wie beim Fußball, jetzt aktuell Fußball-WM. Wir sind halt Teamplayer und wir haben eine Mission und die Mission heißt natürlich, dass wir für den Patienten da sind und zwar im ganzheitlichen Sinne und zwar nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern auch wirklich jeden Tag ab 7 Uhr morgens, wo wir starten, bis teilweise 7 Uhr abends und es hört halt eben auch nicht an der Türschwelle auf, sondern wenn mich oder uns Patienten ansprechen auf der Straße oder am Wochenende, dann folgen wir natürlich auch unserer Berufung und versuchen dann da auch zu helfen. Und eben deswegen ist es halt auch ein ganz besonderes Arbeitsumfeld, was wir da haben. Und wir schätzen das alle sehr. Und ich glaube, wir sind genau richtig da, wo wir sind.
Sehr schön. Thema Eigenverantwortung der Patienten. Mit der Bitte, das für dich wichtigste Argument uns mitzuteilen. Was ist deiner Meinung nach am schädlichsten? Zucker? Nikotin? Alkohol? Oder irgendwas, was ich vergessen habe?
Nö, also es ist tatsächlich eine Entscheidung, die ich jeden Tag treffe. Ne? Also die Entscheidung, greife ich zum Apfel oder zum Fertigmüsli. Ne? Mache ich mir die Mühe und schaue einmal auf die Packung drauf und gucke, wie viel Zucker ist da drin und bin ich bereit, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen? Möchte ich gesund bleiben oder nicht erst krank werden? Und wir haben ja einen unglaublichen Zugang zu Wissen mittlerweile. Aber dieser unbegrenzte Zugang zu Wissen nützt uns nichts, wenn ich nicht bereit bin, mich darauf einzulassen. Insofern, eigentlich die Dinge auf den Prüfstand stellen und mir zu überlegen, vielleicht auch die Frage zu stellen, warum bin ich in der Situation, in der ich bin. Das ist immer Ursache und Wirkung. Und eben auch bereit zu sein, auch mal was zu ändern. Und da muss sich im Grunde genommen jeder an die eigene Nase fassen und jeder Tag stellt einen vor neue Herausforderungen. Und ich höre oft Gründe, warum etwas nicht geht. Ne? Also ich bin zu beschäftigt, ich habe keine Zeit. Aber vielleicht sollten wir eher Lösungen suchen. Mhm. Gemeinsam.
Okay. Letzte Frage, Helmut. Ausdauersport oder Krafttraining?
Kommt drauf an, erstens. Zweitens, Thema Kraftsport wird oft gerade von älteren Patienten vernachlässigt, obwohl es gerade da wichtig ist. Also die Griffkraft zum Beispiel ist ein Indikator für Langlebigkeit. Empfehlenswert wäre, dreimal die Woche mindestens 30 Minuten Sport zu machen und dabei eine ausgewogene Mischung zwischen Muskelaufbau, Muskelerhalt, ein bisschen Ausdauer und natürlich auch Beweglichkeit, Dehnbarkeit. Man sollte das so ein bisschen in den Arbeits- oder in den Lebensalltag mit einbauen. Man kann einen Teil morgens machen, gerade diese Dehnübungen oder auch Faszien zu rollen, das geht sehr gut morgens. Man kann zwischendurch auch mal eine kleine Sporteinheit machen oder man lässt den Aufzug fahren und geht zu Fuß.
Integriert es in den Alltag.
Integriert es in den Alltag. Das ist eigentlich so das Beste.
Definitiv. Und das ist ja auch eine Frage letztendlich, da könnte man eine eigene Episode draus machen.
Genau.
Ne? Insofern, aber Kernbotschaft ist, Hauptsache was machen, es in den Alltag zu integrieren, dass es zweckmäßig ist, dass es nicht überladen ist und irgendwo wahrscheinlich auch Spaß machen darf.
Genau.
Ja, dann sage ich mal für die erste Episode vielen lieben Dank an das ganze Team vor dem Tisch, hinter dem Tisch und an alle Zuhörer und Zuschauer. Und wir freuen uns auf die nächste Episode. Und wir freuen dann auch den Rest da draußen wieder begrüßen zu dürfen und sagen bis bald.
Genau, bis bald.